zu konstruieren und die Folgerung zu ziehen, die Juden sollen sich nicht in den Gemeinden, in denen sie anwesend sind, sich auf die Hinterfüße stellen und gegen die erfahrene Diskriminierung ankämpfen, sich womöglich mit anderen revolutionären Bewegungen zusammentun, sondern müssen ja ihre Erlösung in einem eigenen Staatswesen suchen. Da mussten wir natürlich zur Schaffung dieses Staatswillens erst einmal ein gehöriges Stück mit dem Antisemitismus gemeinsame Sache machen. Der Zionismus ist sich mit dem Antisemitismus in einer fundamentalen Aussage nämlich einig, dass es für die Juden unmöglich ist, bei Beibehaltung ihrer Identität ohne ein eigenes Staatswesen und ein fremdes Staatswesen zu leben. Genauso wie der Antisemit hält auch der Zionist den Antisemitismus für eine Sache, die in den Genen angelegt ist, gegen die man mit Argumenten nicht ankommen kann. Daraus erklärte sich auch die in historischen Schriften immer wieder aufgewärmte Geschichte einer gewissen Nutznießerschaft des zionistischen Staatsprojektes vom nationalsozialistischen Krieg gegen die Juden in Europa überhaupt, von dem er den Schein einer Rechtfertigung seiner Theorie bezog. Was nicht stimmt, weil gerade der andere Schluss doch richtig gewesen wäre, dass der Begriff des bürgerlichen Staates in sich jene Gewalt immer enthält, deren Opfer Juden, aber auch jede Menge andere Völker geworden sind, die gerade sich den Interessen eines Staatswesens entgegengestellt haben. Der Gedanke ist offensichtlich im bürgerlichen Denken unausrottbar und das setzt sich immer wieder durch, dass die Reaktion auf Exzesse der Staatsgewalt oder auf die Anwendung der Gewalt, die Staaten organisieren können, dass darauf immer nur folgt, es muss ein eigener Staat her mit möglichst überlegener Gewalt. Die Palästinenser in ihrer Ideologie haben den ja auch gezogen. Ein Palästinenserstaat muss her, der an Gewalt mit dem Zionistischen konkurrieren kann. Ebenfalls eine verrückte Konsequenz, eine falsche Konsequenz. Also, dass es überhaupt zu so einer Staatsgründung im Nahen Osten kam, gegen die umliegende Welt der Araber, kann nichts zu tun gehabt haben mit diesem ominösen Faktor Holocaust, als welches ins Mythische erhoben wird, eine Konsequenz des faschistischen Kriegs in Europa, dessen einer Gegner die Juden gewesen sind, sondern hat was zu tun mit einer nationalistischen Ideologie des Zionismus, Staatsgründung, die Wahl des Territoriums in Palästina ist eine ideologische, weil man sich auf die Bibel berief und sagte, da wäre man schon mal da gewesen, hätte ältere Rechte, ist auch keine besonders einzigartige oder originelle Erfindung. Es gibt in der europäischen Geschichte jede Menge von Anspruchsbegründungen auf Territorien mit Geschichte und Mythologie. Also da war der Zionismus gar nicht so abwegig, nur er hatte ein Problem, da wo er hin wollte, da gab es schon eine Herrschaft. Damals war es die englische Kolonialmacht. Die englische Kolonialmacht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat offensichtlich mit den Zionisten, die da ansiedelten, ein zwar konfliktives, aber in letzter Instanz konstruktives Auskommen gefunden, weil sie sie einsetzen konnte gegen die arabischen Unabhängigkeitsbewegungen. Die ganze Geschichte kann man dann nachlesen, will ich mir jetzt nur ganz kurz fassen. Die Entstehung und die Gründung des israelischen Staatswesens verdankt sich dem Entschluss der britischen Kolonialmacht, dieses Gebiet in die Unabhängigkeit zu entlassen, zuzulassen, dass die zionistischen Ziele da die politische Herrschaft ergreifen der Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika, das Ganze ist ein Stück Entkolonialisierungsprozess im Nahen Osten zu begreifen und dabei natürlich auf die Zionisten begeistern abzufahren, weil was die vorhatten, diesen Staat, den kannten sie ja. Das war ein Staat nach ihrem Bild und Gleichnis, basierend auf Kapital, das von außen reichlich in diesen Staat hineinfloss. Dadurch, dass der Zionismus die gesamte Juden der ganzen Welt als ideelle Staatsvolk reklamiert. Die haben dann auch entsprechend Geld abgedrückt für dieses Projekt, in dem sie ihr potenzielles Staatswesen erkannten. In den Vereinten Nationen hat sogar die Sowjetunion dem Teilungsplan und der Gründung Israels zugestimmt, aus der Überlegung, da könnte ein gewisses Widerspruchspotenzial entstehen im Nahen Osten gegen die arabischen Königtümer und feudalen Herrschaften, die von Anfang an den Einfluss der Kolonialmächte nicht verließen. Hat sich Israel von Anfang an als eine Republik, als eine Demokratie konstituiert, mit einem munteren demokratischen Parteienleben, in dem es auch sozialdemokratische Strömungen gab, also eine von der Potenzialität her des damaligen sowjetischen Denkens, vielleicht doch kein todsicherer Kantonist des Imperialismus. So ist der Staat entstanden. Aber der Staat entstand natürlich auf der Basis dessen, dass er in einem arabischen Nationalismus, der ungefähr ähnlich tickte, dieses unser gelobtes Land mit Jerusalem als der heiligen Stadt, wo die Arabische Republik entstehen sollte, da hat sich ein Antipode eingebaut, hineingesetzt. Ein Antipode mit der Härte, dass die Staatsgründung überhaupt nur möglich war. Und die ganze Geschichte der Staatsgründung ist ja untrennbar verbunden mit der systematischen Vertreibung des arabischen Volkes von diesem Land, von diesem Boden. Und die ist ja auch gelungen. Die meisten Araber, die auf dem Gebiet der jetzigen Staatsgründung leben, sind 1949 raus. Die Frage ist müßig, warum sie rausgegangen sind. Die offizielle israelische Geschichtsschreibung hat diesen eigenartigen Terminus der freiwilligen Flucht entwickelt. Die sind geflohen, ohne dass wir sie vertrieben hätten, aus Angst, aufgehetzt von ihren Führungsmannschaften. Ich will dazu nichts sagen, aber der Verlauf des letzten Krieges zeigt ungefähr, wie die freiwillige Flucht geht. Die Leute im Südlibanon sind auch freiwillig geflohen. Da gab es keine Truppen, ihr müsst jetzt gehen. Es gab Flugblätter, die haben gesagt, wir bombardieren euer Dorf demnächst. Das Beste, er geht. Ein paar gezielte Massaker in palästinensischen Dörfern durch die Organisationen des Zionismus, Haganah, Irgun, ist ja auch alles aufgeschrieben geschichtlich, mit größeren Leichenstrecken, haben sich halt wie Lauffeuer rumgesprochen und dann haben die Leute gesagt, es ist besser, wir flüchten hier freiwillig, ehe wir in diese Kriegswirren hineingeraten. Und so ist wie ein Wunder das Land entvölkert worden und war dann Siedlungsfläche für die Heimstatt der verfolgten Juden aus Europa. Dass aber damit natürlich in dieser Welt von Staaten der Kriegsgrund im Nahen Osten entstanden ist und dass dies der bleibende Kriegsgrund bleibt, das ist ein Umstand, der ist fast tabu. Darauf hat übrigens der Präsident Ahmadinejad, das war dessen erkenntnisleitendes Interesse bei seinen ketzerischen Bemerkungen. Er wollte darauf hinweisen, und in dem Punkt hat er natürlich was Richtiges getroffen, dass der Staat Israel erst einmal der Anlass und der permanente Grund ist für den Krieg im Nahen Osten, weil er durch seine staatliche Existenz nicht nur in Konkurrenz zu den umliegenden Staaten steht, wie jeder andere Staat auch, sondern fundamental die eigenen Staatsgründungsambitionen der Palästinenser von seinem Staatskonzept her verhindert und die gesamten umliegenden Staaten unter einem permanenten Vorbehalt bezüglich der Anerkennung ihrer Souveränität stellt. Und die hat Israel erklärtermaßen nie respektiert. Dieser Staat hat mitten im Frieden Bombenangriffe gegen andere Staaten geflogen, Tunesien, Irak. Dieser Staat hat den Luftraum, habe ich schon erwähnt, des Libanon nie als einen souveränen Staat anerkannt. Und dieser Staat überzieht eigentlich seine Nachbarn permanent mit Kriegsandrohungen. Jüngste Beispiel war ja eben dieser Iran aus Ahmadinejad, wo er gesagt hat, wenn ihr euch Atombomben zulegt, dann haben wir einen Grund, euch zu bombardieren. Israel besitzt selber Atombomben. Würde man die Sache umdrehen, würde Israel bereits die Drohung als einen Kriegsgrund empfinden. Also das ist der ewige, ewig bleibende, kriegsträchtige Sachverhalt im Nahen Osten. Ein Staat gegen die Bevölkerung, auf der sein Territorium sich befindet, und ein Staat, der seine Sicherheitsinteressen rücksichtslos unter Relativierung der Sicherheitsinteressen der gesamten Region definiert. Es ist ein Fall einer regionalen Supermacht, einer regionalen Hegemonialstellung mit einem so weitgehenden Anspruch, wie ihn auf der Welt außer Israel sonst nur noch die Vereinigten Staaten von Amerika aufmachen. Das ist auch so ein Staat, der ja sagt, wenn meine Sicherheit bedroht ist, nehme ich mir das Recht heraus, den Staat, der Träger dieser unterstellten Bedrohung ist, mit Krieg zu überziehen und notfalls zu zerstören. Im Irak ist er ja sehr weit in diesem Ziel vorangeschritten, in Afghanistan auch. Aber ist er als begrenzte Macht, macht das in dieser Region so. Die Ideologie von der, das Ganze wäre deswegen, weil sonst die überlebenden Juden des Holocaust erneut bedroht werden würden, ist die Ideologie, die ja faktisch als solche eigentlich gar niemand mehr glaubt. Also es glaubt doch niemand im Ernst, dass der Libanon-Krieg, wie er jetzt geführt worden ist, dass er der Verhinderung eines neuen Holocaust gelten würde. Dennoch ist die prinzipielle Rechtfertigung ist immer noch eine ganz bewusst vorgetragene Staatsräson und wird auch immer im Munde geführt. Letztendlich ist dieser Anspruch auf totale Solidarität immer wieder auf diesen Punkt rückführbar. Ich wüsste sonst keinen Grund, mittlerweile, wo sich ja auch durchaus strategische Interessen zwischen Israel und seinen Verbündeten im Westen auftun, dass die derart hinten angestellt werden, dass dieser Sonderstatus von diesem Staat beansprucht wird, der sich eigentlich doch aufhört wie eine ganz stinknormale imperialistische Hegemonialmacht mit begrenzten regionalen Wirkungsspielraum. Dass der nach wie vor gilt. Wenn überhaupt Kritik an Israel aufkommt, dann ist es sofort wieder automatisch, geht es in den Bahnen des eingefahrenen Antisemitismus. Das sind Denkfiguren, die ihr alle in der Zeitung lest, die aber gar nicht so auffallen. Ich habe so ein schönes Zitat aus den Briefen, die den Zentralrat der Juden erreicht haben während des Krieges, gab es viele von Linken, die erklären, dass gerade die Juden mit ihrer Vergangenheit wissen müssten, dass man sowas nicht macht. Da ist mir eingefallen, ich wohnte in München in einer Wohnung, die gehörte der Kultusgemeinde der Israeliten, und da gab es ein Jugend- und Kulturzentrum, und da haben die immer Fußball gespielt. Und da hat ein Nachbar, ein Arzt, hat dagegen versucht, eine Bürgerinitiative in die Wege zu leiten. Mit dem unglaublichen Argument, werde ich nie vergessen, schreibt er, gerade ein Volk, das in der Vergangenheit so viel mitgemacht hat, sollte die Ruhe der Nachbarn respektieren. Also wer schon einmal vergaß worden ist, sollte doch gefälligst im Hof bleiben. Also diese Äußerung, die ist bei DS Willig, das ist eigentlich der Punkt, wie der mittlerweile salonfähige deutsche Antisemitismus oder Anti-Israelismus, besser ausgedrückt, sich Luft verschafft. Der geht so, während wir Deutschen doch aus Auschwitz so eindrucksvoll gelernt haben, bei uns würden wir niemals wieder einen einzigen Juden in den Gasofen schicken. Was aber gar nicht mal so leicht geht, weil sie vorher schon alle vergast worden sind. Und wir sind ja, die Abwesenheit des Antisemitismus als ein wesentliches Problem verdankt sich auch dem Punkt, dass der Rechtsvorgänger des Deutschen Reiches da ziemlich ganze Arbeit geleistet hat. Während wir geläutert sind und die ganze Nachkriegszeit in Schutt und Asche herumgewandelt sind, führen sich die Israelis jetzt so auf, fast schon wie die alten Nazis. Ich will nicht vergleichen, wird dann gesagt, wie man den Vergleich gerade gemacht hat. Also da wird an den Staat Israel ein besonderer Maßstab moralisch herangetragen. Und der Rekurs auf den Massenmord der Juden unter dem Faschismus. Da wird wieder auf eine Besonderheit, eine rassistisch bedingte Besonderheit herumgeritten, dass dieser Staat sich doch anders aufführen sollte als andere imperialistische Staaten, deswegen, weil seine Bürger Juden sind. Und das ist auch in diesen Stellungnahmen der Linken. Bei den Linken gab es natürlich eine große Enttäuschung. In meiner Kindheit wurden wir immer klassenweise geschlossen in die Kinoräume geführt und dann wurde abgedunkelt und dann kamen die Verbrechen des Faschismus. Und dann wurde gesagt, während damals unsere Vorfahren nichts davon wussten, aber was in ihrem Namen für ein finsteres Unrecht passierte, haben wir heute eine große Freundschaft zu Israel. Da kamen irgendwie die Bilder vorher Wüste und dann war dann blühende Orangen und so weiter, Grapefruits vor allem. Und während die Araber das Land links herum zu einer einzigen Sauerei verkommen lassen, haben die fleißigen Israelis das gemacht. Und was haben sie dabei geerntet? Diese bösen Araber wollen sie dauernd wieder per Krieg. Das war auch damals so die Ideologie. Dann haben die Linken entdeckt in den 80er Jahren, dass es den palästinensischen Widerstand gab, als Teil der internationalen Guerillabewegung gegen den Imperialismus. Und haben sich auf deren Seite geschlagen. Eigentlich völlig verrückt, weil die haben natürlich vorher nicht begriffen, was Zionismus war. Da haben sie auch nicht gemerkt, dass der palästinensische Nationalismus eigentlich ein Konkurrent des Abziehbildes ist. Palästinenser werden rausgehauen aus ihrem Land. Deswegen, weil der Zionismus das Glück gehabt hat, für sein Projekt die Unterstützung des Imperialismus zu finden, weil Amerika, weil die Westmächte ein Interesse hatten an so einem Staat. Deswegen nicht aus Wiedergutmachung für Auschwitz. Oder nicht, weil die Juden so ein kerniger Menschenschlag sind. Dem sind die Palästinenser als unwichtige Bevölkerungsmasse zum Opfer gefallen. Es wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Denen wurde sogar ihre Volksidentität lange bestritten von Israel, heute noch. Was sind die für eine Konsequenz daraus? Nicht, dass Imperialismus ein System ist, bei dem es auf Geschäft und Gewalt ankommt und nicht auf Überlebensmöglichkeiten. Aus dem Punkt, dass die arabischen Staaten sie nicht aufnehmen, sie in Lager einsperren. Nicht die Konsequenz, dass Nationalismus, das Staat, dass es Gewaltverhältnisse sind, dass es nichts zu tun hat mit der Emanzipation von Individuen von der Gewalt. Für ein anderes Leben ohne diese ständige Not und Drangsal. Nein, es muss ein Staat her. Ein eigener Staat Palästina. Mit der konsequenten Verlängerung auf dem Boden, wo jetzt Israel steht. Mit der damals die Linken begeisterten Parole, die an sich völlig hirnrissig ist. Wir wollen einen Staat Palästina, in dem Juden, Christen und Araber friedlich zusammenleben. Deswegen, Hirnrissig, eben ist es doch, soll es doch eine Kritik an Israel gewesen sein, die eine Garantie jüdischen Staat haben wollten und alle anderen raushaben wollten. Statt zu sagen, Schluss mit diesem völkischen Konzept, wenn es jetzt verdreifacht, jetzt sollen erst alle sich brav als Juden, Christen und Araber definieren, erst einmal den ganzen Wahnsinn voll an sich durchexerzieren, dass das ihre wesentliche Bestimmung wäre, und dann sollen sie auf dieser Basis friedlich zusammenleben. Wobei an der Prämisse schon klar ist, dass das natürlich gar nicht geht. Da kommt dann sofort der nächste Schritt natürlich. Friedlich zusammenleben in einem arabischen Staat Palästina.